What are you going to do to keep your music alive?
I'm not giving up.
What if they don't have a music program in your new school?
That's not going to stop me from doing what I love.
You got some super duper special people sitting in this room right now.
Chorus is like air. Like, you can't live without air.
I think the most important lesson is be yourself and don't, like, and have a little confidence in yourself.
Like, if you're different in any way, it's good. And don't be scared to face it. Like, you should be proud that you're different. Because being the same can be boring sometimes. It really is.
Don't be a follower, be a leader. And that's the number one thing I've learned in chorus, is to be a leader and be myself, and don't try to be like anyone else, because I don't have to. God made me the way he wanted me to be, and that's the way I am. And there's no point, question, and buts, why, who, what, when, where about it.
People used to tell me I can't sing, you know, but now I'm in chorus and I proved them wrong.
You sure did, kid. That's all. Who would tell you you couldn't sing?
My brother.
Oh, ew. Tommy's a jerk.
Funny.
Is he an older brother?
Yeah.
Oh, wait, can he kick my butt?
No, he's only 16.
Then tell him he's a jerk.
You can't let silly things get in your way, and you have to be strong and not let anyone interfere with you.
Don't ever let people bring you down.
Well, it's okay to show your emotions because, well, it brings out all of you. And if you just keep it inside, you can't bring it out. And then you would be grumpy or mad the whole day. So you wouldn't want that.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
Keep making me proud. And just don't forget. Don't forget these times. Deal?
Deal.
Promise? All right, ready? Here we go.
Wait, what?
Comport 337, EZ Bonds. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 337. Kompott, den ich am heutigen, naja, anfangs hat es ein bisschen genieselt, ansonsten ist es einfach nur grau. Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich heute? 7. September 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 11:20.
Jawohl, ja. Tag 251, wenn ich mich gerade nicht böse irre. Ja, Tag 251. Habe ich schon länger nicht mehr erwähnt. Das Intro nebenbei ist aus, was hatte ich gesagt, 4 Videos von meinem Lieblingsschulchor zusammengeschnitten, von denen das vierte, das Jahresrückblicks-Zusammenfassungsvideo in Anbetracht der Tatsache, dass nämlich das neue Schuljahr ausgebrochen ist, am Dienstag veröffentlicht wurde. Schnief. Aber hey, das heißt effektiv, dass demnächst dann auch neue Videos rauskommen können vom neuen Jahrgang. Jedenfalls, ja, da sind so ein paar wirkliche weise Aussagen drin, die ich, von denen ich ein paar zusammengeschnitten habe. So, und aber was ihr hier auf die Ohren kriegt, sind nicht so sehr Chorvideos, sondern wieder die übliche Dreiteilung, nämlich 2 Teile Politik, 1 Teil Tech inklusive Mafia und Space. Und ein MPS kommt namentlich drin vor. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich wie schon sehr lange die Regierung und die Wirtschaft eingefunden haben und wieder lang geworden sind. 15 Grad, partly sunniger. Nö. Cool Greetings. Die 15 Grad windchillen wie 16, Comfort Leveln wie 14, auf überhaupt gar keinen Fall wie 15. Und der Wind macht irgendwas zwischen 19 und 33 km/h aus dem Southwest. Hem. Ja. So. 40. Jawohl. So, dann hätte ich da mal völlig überraschend die Regierung, die mit einer Rentheine-FDP-Meldung losgeht. Die FDP dringt auf eine Angleichung der Altersrenten in Ost- und Westdeutschland noch in dieser Wahlperiode. Mehr als 20 Jahre nach der deutschen Einheit sei es höchste Zeit für diesen Schritt, sagt der FDP-Generalsekretär Döring, der Magdeburger Volksstimme. Das sehe auch der Koalitionsvertrag vor. Döring betonte, bei der Gestaltung der Renteneinheit komme es darauf an, einen Besitzstand wahrende Lösung zu finden. Was immer das jetzt in konkret heißen mag. Die spannende Frage, die sich mir dabei aufdrängt, ist, wie sieht es denn mit den Löhnen aus? Da habe ich jetzt schon länger nichts mehr darüber gehört. Sind die immer noch auseinander? Kriegt man also zu gut Deutsch als Arbeitnehmer einfach nur deswegen, weil man im Osten arbeitet, weniger Geld, als wenn man genau dieselben Aufgaben im Westen ausüben würde? Und wenn ja, mit welcher Begründung? Na, aber die Wirtschaft kann sich das doch nicht leisten, die Märkte wollen das nicht, wäre als Begründung schon mal ein bisschen sehr dünn. Aber vorstellbar ist mit der Regierung ungefähr alles. Habe ich mir hier letzten Freitag reingeklebt. Auch am letzten Freitag gab es dann Drossele. FDP-Fraktionsbrüderle will angesichts wachsender Energiekosten den Ökostromausbau drosseln. Weil, müsst ihr wissen, der Ökostrom ist das Problem. Nicht die Tatsache, dass die Regierung Industrieunternehmen subventioniert vom Geld der Bürger. Na, also die Subventionen, die sind ja, also das ist ja alternativlos geradezu. In einem von der Fraktion erstellten Papier werden dazu verschiedene Maßnahmen aufgezählt, darunter ein Moratorium für die Errichtung neuer Windräder und Solaranlagen. Zudem erwägt Brüderle, die Erzeuger erneuerbarer Energien an den Kosten des Netzausbaus zu beteiligen, etwa in Form einer Sonderabgabe. Weil, müsst ihr wissen, die AKW-Betreiber, die haben ja damals für die Stromleitungen an ihren dicken, fetten AKW-Standorten bestimmt auch Trilliarden bezahlen müssen. Wie, nein. Na? Es ist so lächerlich, was die da abziehen. Also wirklich beim besten Willen. Lächerlich. Was haben die hier eigentlich gemacht? Den Rasen nochmal gemäht und dann das Zeug hier liegen lassen? Sieht komisch aus, vor allem, weil in der Mitte so ein grünes Areal ist. Na, die sind einfach lächerlich. Hallo? Ja, dann nehmt doch einfach mal die Industrieunternehmen, die besonders viel Strom verbraten, und subventioniert die nicht immer von unserem Steuergeld oder von unserem Stromgeld. Na, hört doch einfach mal auf, Unternehmen zu subventionieren, weil das ist ja alternativlos. Mann. Dann gab es Bankdatenkaufsmeldungen, die diese Woche mal ein bisschen hochgeschwappt sind. Ging erstmal damit los, dass am Samstag Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger den Ankauf und die Auswertung von CDs mit Steuerdaten künftig durch ein Gesetz gegen Datenhehlerei verhindern wollte. In der Rheinischen Post aus Düsseldorf warf die FDP-Politikerin außerdem der SPD und den Grünen vor, sie wollten das Steuerabkommen mit der Schweiz aus populistischen Gründen scheitern lassen. Das finde sie unverantwortlich. Reaktion, die dann passierte, war, dass dann irgendwelche Volltrottel aus dem Gebüsch gehüpft kamen und rumbrüllten, das ist ja nur Klientelpolitik, das ist ja nur Klientelpolitik. Und zu mir dann nur einfiel, und das in Hessen war es, glaube ich, die Datenhehlerei als Straftatbestand eingeführt werden soll, ist auch nur Klientelpolitik von SLS. Hallo, irgendjemand zu Hause? Ich meine, okay, Hessen ist jetzt nicht unbedingt der Hort der Demokratie, wenn ich mir irgendwie ein Bundesland aussuchen müsste. Aber, ich meine, ich finde es einfach mal ein bisschen sehr dreist, dass da irgendwie Behörden hingehen, Daten kaufen, die bei denen sie irgendwie ziemlich sicher sein können, dass die Menschen, die ihnen diese Daten verkaufen, diese unmöglich legal irgendwie erworben haben können. Na? Es gibt keinen gutgläubigen Erwerb. Wenn ich als privater Mensch hingehe und ein Auto kaufe, bei dem ich auf den allerersten Blick schon sehen kann, das kann nur geklaut sein. Na, keine Ahnung, irgendwie ein total billig angezogener Mensch verkauft mir einen dicken, fetten Porsche für 30 Euro. Da kann ich irgendwie auf die Idee kommen, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Na, und auf der anderen Seite kaufen aber irgendwelche Steuerbeamten CDs mit, oder wenn es denn mal CDs sind, das weiß man ja nicht. Na, aber kaufen irgendwie Datenträger mit Daten von Banken drauf. Die können doch irgendwie auf den allerersten Blick schon erahnen, diese Daten kann der Mensch gar nicht legal erworben haben. Da muss irgendwo eine Straftat stattgefunden haben. Na, egal. Steuerhinterziehung ist halt ganz doll schlimm. Wir müssen alles dagegen tun können. Und wenn wir die potenziellen Steuerhinterzieher dafür foltern müssen. Nein, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Punkt. Es gibt einfach schlicht und ergreifend Dinge, die tut man nicht. Folter gehört dazu. Und bei irgendwelche Daten von Banken kaufen, sagen wir mal so, ich bin der Meinung, das geht nicht. So. Na, man darf einfach nicht alles machen, nur weil, der Zweck heiligt halt die Mittel. So, aber ne, jetzt SLS kommt aus dem Gebüsch gehüpft und sagt, ja, hier, sie will da irgendwie ein Gesetz geben. Da wurde aber das Geschrei laut. Mann, was war das ein lautes Geschrei. Na, ich meine, wenn dann irgendwie, hör da, Friedrich aus dem Gebüsch gehüpft kommt und was von wir wollen, aber Vorratsdatenspeicherung gebrüllt, da ist irgendwie kein Geschrei. Warum ist da eigentlich kein Geschrei? Das kann ich jetzt beim besten Willen gerade überhaupt nicht nachvollziehen. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Albig, SPD, befürwortete den Ankauf von möglichst vielen Steuer-CDs, da dies dem Fiskus sehr viel Geld bringe. Ah ja, Ja, und Leute umbringen würde dem Fiskus auch ganz viel Geld bringen, weil vor allen Dingen, wenn man Leute umbringt, die keine Erben haben, dann kann ja der Staat erben. Sag mal, geht's noch? Habt einen Arsch offen? Als heuchlerisch kritisierte er dagegen, dass die FDP dies Hehlerei nenne. Die Kronzeugenregelung in Prozessen sei ein Beispiel dafür, dass der Staat Kriminelle nutze, um andere Kriminelle zu bekämpfen, argumentierte Albig. Ah ja, na dann. Dann ist ja alles völlig legal, Herr Albig. Ich hoffe doch, Sie haben sämtliche Steuern gut bezahlt. Weil sonst müssen wir Sie leider erschießen dürfen. Weil das bringt ja sehr viel Geld. Sagt mal, geht's noch? Da gab es auch die offizielle Empörung der SPD. Die SPD ist empört über den Vorschlag der Bundesjustizministerin, den Ankauf von Steuerdaten aus der Schweiz gesetzlich zu stoppen. Fraktionsgeschäftsführer Oppermann sagte in Berlin, die Idee entsetze ihn. Ministerin Leutheusser-Schnarrenberger ergreife Partei für die falsche Seite. Sie gehe gegen Steuerfahnder vor, die im Interesse der Allgemeinheit Steuerbetrüger verfolgten. Dass man Steuerbetrüger vielleicht auch einfach durch Methoden ausfindig machen kann, die nicht darin bestehen, dass man seinen fetten Arsch irgendwie in die Schweiz begibt, da irgendwelche Datenträger aus völlig unklaren Quellen käuflich erwirbt und damit nämlich Leute dazu anhält, solche völlig unklaren Datenquellen auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen. Na? Ja, aber wir müssen doch alle noch Drogen kaufen, weil wenn wir Drogen kaufen, dann können wir daraus ja auch irgendwas herleiten. Ja, schön. Bah. Ihr seid so lächerlich. Der SPD-Haushaltspolitiker Schneider äußerte sich im Deutschlandfunk ähnlich und kritisierte, die Ministerin mache sich zum Handlanger von Steuerhinterziehern in der Schweiz. Und die SPD macht sich zum Handlanger von Datendieben in der Schweiz. Na, mit der Argumentation, die kann man auch umgekehrt mal einfach hinnehmen. Weil, ne, das, wie gesagt, dass die Steuerdaten legal in den Händen von Privatpersonen sind, darf als sehr unwahrscheinlich gelten. Um nicht zu sagen, das geht nicht. Wenn nicht gerade die Bank irgendwie eine massive Sicherheitsstörung hat und sämtliche Kundendaten öffentlich irgendwo zur Verfügung stellt, dann können die Menschen, die die Daten da verkaufen, diese nicht legal erworben haben. Na, aber so weit denken tun die Pfeifen dann mal wieder nicht. Ja Mensch, dann ist es ja völlig in Ordnung und dass LeakyLeaks damals Daten geleakt hat, das war ja auch völlig in Ordnung. Wie nein? Aber das ist doch das Gleiche. Ne? So, am Sonntag gab es dann SLS-Wehr. Bundesjustizministerin Leutheusser-Schnarrenberger wehrt sich gegen die Kritik, sie wolle Steuerbetrüger vor Verfolgung schützen. In einem Rechtsstaat heilige der Zweck, nicht die Mittel, sagte die FDP-Politikerin der Süddeutschen Zeitung. Steuerhinterziehung gehöre mit allen rechtsstaatlichen Mitteln bekämpft und nicht mit Hilfe von Kriminellen. Die Ministerin hatte zuletzt eine Gesetzesinitiative, bliblablub. Na, sag ich ja, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Weil wenn man damit schon mal anfängt und sagt, ja, aber wir müssen doch... Ein bisschen Folter muss doch in Ordnung sein. Nein, gar nicht. Na, weil was ihr da an der Stelle macht, ist schlicht und ergreifend Datenhandel fördern. Da gibt es Leute, die, ich meine, das Schönste, was passieren könnte, wäre, dass sich tatsächlich dann mal irgendwie auf CDs Daten finden, die wirklich nur ausgedacht sind. Na, die werden halt erstmal gekauft. So, dann haben die Leute, die die Daten verkaufen wollten, haben dann ihr Geld, verschwinden dann irgendwo hin, ganz weit weg. Und der Staat steht dann da und hat da wertlose Daten. Ne? Ich meine, am besten kann man die ja irgendwie noch aufblasen. Wobei, ich weiß nicht, gibt es mehr Geld für mehr Daten? Wie ist eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Steuer-CDs? Schon mal jemand nachgeguckt? So, am Montag gab es dann F-Distanz P, weil Justizministerin Lauthäuser-Schnarrenberger auch in der eigenen Partei auf Widerspruch mit dem Plan stößt, den Ankauf von Steuer-CDs unter Strafe zu stellen. Die Mehrheit sehe den Vorstoß skeptisch, sagte FDP-Generalsekretärin nach einer Präsidiumssitzung in Berlin. Politisch wolle man sich auf die Umsetzung des Steuerabkommens mit der Schweiz konzentrieren. Das Steuerabkommen, mit dem die Steuerhinterzieher völlig legal wegkommen, wenn sie einfach mal ein paar Euro 50 auf den Tisch legen, anonym natürlich. Das Steuerabkommen, was ungefähr, wenn man es mal vergleicht mit dem Steuerabkommen, was offensichtlich die USA mit demselben Land Schweiz haben, na, die kriegen Namenslisten. Die kriegen sehr konkrete Daten. Deutschland hat sich da schön über den Tisch ziehen lassen. Also genau das Abkommen, das wollt ihr haben, ja? Sagt mal, ihr habt's ja wohl nicht mehr alle. Na? Nein, man muss keine CDs kaufen, aber man könnte mal ein Abkommen machen, wo man dann ordentlich verhandelt hat für... Vor allen Dingen, wenn man da schon irgendwie eine Vorlage hat. Die USA haben es doch auch geschafft, ein Abkommen hinzukriegen, bei dem sie ganz ordentlich was an Informationen kriegen. Und das völlig legal über die ganz offiziellen Kanäle. Die kaufen ihre Daten nicht mehr auf irgendwelchen Datenträgern, die kriegen sie offiziell. Wenn die das können, warum könnt ihr das nicht? Pfeifen. Ach, ich bin mal wieder in Rantlaune. Dann gab es den Sicherheitsrat, weil Deutschland hat turnusmäßig den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übernommen. Einen Monat lang wird der deutsche Vertreter nun die Sitzungen in New York leiten und auch eine Mitsprache bei der Tagesordnung haben. Im September beginnt zudem das neue Sitzungsjahr der UNO-Vollversammlung. Was da irgendwie, na, also es scheint ja wohl nicht Westerwave zu sein, weil Westerwave wäre irgendwie massiv unterqualifiziert. Da müsste man ihm dann bestenfalls noch irgendwie einen Assistenten an die Seite stellen, der dann ungefähr dreimal so qualifiziert ist wie Westerwef, weil das ist nicht schwer, wenn der überhaupt irgendwie qualifiziert ist. Aber hey, gab es am Samstag. Am Sonntag gab es dann die Röhl-SPD. FDP-Chef Philipp Rösler hat eine Koalition mit der SPD nach der Bundestagswahl 2013 ausgeschlossen. Heute sehe er in grundlegenden Fragen keine Schnittmenge mit der SPD, sagte der Bundeswirtschaftsminister der Welt am Sonntag. Die FDP, die da große Töne schmuckt, ist ganz nebenbei bei der letzten Umfrage, über die ich schon wieder gestolpert bin, jetzt mal wieder bei 4% gewesen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die FDP in Fraktionsstärke in den Bundestag nach der nächsten Bundestagswahl, sofern denn überhaupt noch eine stattfindet, ist nicht hoch. Ja, es kann durchaus passieren, dass nur die Direktkandidatin, wenn sie denn mehr als, wie viele waren es doch gleich, 3, bekämen, was bei der FDP ja nicht die starke Seite ist, dann überhaupt in den Bundestag kämen. Ja, dass die Fraktionsstärke erreichen, ist unwahrscheinlich. Oder anders ausgedrückt, der Rösler lehnt sich weit aus dem Fenster. Ich meine, okay, hat SLS ja auch schon mal so von wegen, ja, aber man sei das Zünglein an der Waage. Ja, wenn sich jetzt Rösler schon aus dem Fenster hängt und sagt, also mit der SPD koalieren wir nicht, ja, das heißt ja wieder nur, ihr wollt wieder nur Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb hat zumindest schon lange keine Mehrheiten mehr in den Umfragen zusammengebracht. Also wenn Schwarz-Gelb eine Mehrheit nach einer irgendwann vielleicht mal stattgefunden habenden Bundestagswahl, Sternchen, wir haben kein gültiges Bundeswahlgesetz, dank Schwarz-Gelb, wenn es denn da mal irgendwie eine Mehrheit für Schwarz-Gelb gäbe, dann vielleicht. Sieht aber im Moment nicht danach aus. So, dann gab es auch wieder eine Beschneidebatte. Als wir da erstmal ein Ohrlochricht hätten, das ist nämlich der nächste spannende Punkt aus der Beschneidungsdebatte. Ist es Körperverletzung, wenn einem Kind Ohrlöcher gestochen werden? Diese Frage kommt nun erstmals vor ein Berliner Gericht. Das Amtsgericht Berlin-Lichtenberg verhandelte nämlich am Freitag eine Schmerzensgeldklage zum Ohrlochstechen. Doch das Gericht hat in dem Zivilverfahren angekündigt, die Strafbarkeit des Ohrlochstechens zu prüfen. Hintergrund dürfte das Kölner Urteil zur religiös motivierten Beschneidung bei Jungen sein. Es hatte sie als rechtswidrige Körperverletzung gewertet und damit weltweit für Aufsehen gesorgt. Ergebnis der Verhandlung am Freitag war... Es gibt eine außergerichtliche Einigung, irgendwie ein bisschen Geld wechselt den Besitzer und das war's. Die Strafbarkeit ist dummerweise da nicht bei geprüft worden. Na, aber was man da schon irgendwie Spannendes mit zur Kenntnis nehmen kann, es gibt juristisch durchaus eine Nicht-Minderheitenmeinung, die sagt, ja, auch Ohrlochstechen ist eine Körperverletzung. So, na, also wenn Ohrlochstechen eine Körperverletzung ist, warum soll denn dann bitte Teile von Geschlechtsteil eines Menschen abschneiden keine Körperverletzung sein? Und warum soll nach unserer Regierungsmeinung Teile von männlichen Geschlechtsteilen abzuschneiden keine Körperverletzung sein? Teile von weiblichen Geschlechtsteilen, egal welche, aber auf jeden Fall. Sag mal, geht's noch? Eine Frage, die sich mir sowieso irgendwie vermehrt stellt in diesen Tagen. Aber ja. Dann gab es das Ärzteloch. Der Berufsverband der deutschen Kinder- und Jugendärzte betrachtet das Stechen vor Ohrlöchern im Kindesalter übrigens als Körperverletzung. Präsident Hartmann sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, es handele sich um einen schmerzhaften Eingriff in die Unversehrtheit des Kindes. Anlass für die Stellungnahme war ein Berliner Zivilprozess um ein missglücktes Ohrlochstechen bei einer Dreijährigen, der im Vergleich endete. Der Richter schloss nicht aus, die Strafkammer einzuschalten, da möglicherweise eine Körperverletzung vorliege. Er bezog sich auch auf das viel diskutierte Urteil des Kölner Landgerichts, das eine als Körperverletzung eingestuft hatte. Also die Ärzte sind der Meinung, das ist eine Körperverletzung. Na, medizinisch angezeigt ist es ja nicht, weil es gibt überhaupt gar keinen Grund, medizinisch irgendein Loch in ein Ohrläppchen reinmachen zu müssen. Genauso wie es medizinisch bei gesunden Menschen auch überhaupt keinen Grund gibt, Teile von Geschlechtsteilen abzuschneiden. Na, also die, bei denen das medizinisch angemessen ist, die werden ja unter ordentlicher Narkose, nämlich im Zweifelsfall Voll- und Lokalanästhesie, dass man auch wirklich beim besten Willen überhaupt nichts mitkriegt davon, behandelt und entsprechend dann auch nachbetreut. Aber, ja. Am Mittwoch gab es dann Bär straffrei, da ist mir irgendwie mit Schwung erstmal der Kopf auf den Tisch geknallt, was echt wehtut. Wie in Baden-Württemberg sollen religiöse Beschneidungen jüdischer und muslimischer Jungen auch in Berlin straffrei bleiben. Justizsenator Thomas Heilmann will nach dpa-Informationen den Ärzten des jüdischen Krankenhauses zusichern, dass sie nunmehr keine strafrechtliche Verfolgung zu befürchten hätten. Heilmann stützt sich auf ein Gutachten des Berliner Generalstaatsanwalts. Der Bundestag hatte signalisiert, dass in einem neuen Gesetz die Straffreiheit festgeschrieben werden soll. Wie zum Fick soll das funktionieren? Ich dachte, wir wären uns jetzt juristisch zumindest schon mal einig, dass es sich dabei um eine Körperverletzung handelt, so wie jeder auch medizinisch angezeigte Behandlung eine Körperverletzung ist, die ohne Einwilligung der betroffenen Person bzw. deren Erziehungsberechtigter völlig ungerechtfertigt ist, es sei denn, es handelt sich um eine lebensrettende Notfallmaßnahme. In dem Fall darf der Arzt auch auf die Einwilligung verzichten. Schon wenn es sich nicht mehr um eine Notfallmaßnahme handelt, darf der Arzt auf die Einwilligung auf überhaupt gar keinen Fall mehr verzichten. Ja, was man üblicherweise per Unterschrift kundtut, dass man einwilligt. So, und jetzt gibt's da also in Berlin irgendwie eine Ansage, ja, in Berlin ist Jungenbeschneiden dann wieder legal, wie soll das funktionieren? Na, ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der verantwortliche Senator die Staatsanwälte anleitet, dass sie doch gefälligst nicht auf Strafbarkeit zu prüfen hätten. Das ist ja keine Körperverletzung, wenn jungen Körperteile abgeschnitten werden. What? Habt ihr den Arsch offen? Geht's noch? Vor allen Dingen schon mal jemand ins Grundgesetz geguckt, wo da was von Gleichbehandlung drin steht? Na? Warum darf man Mädchen nichts abschneiden, wenn man Jungen was abschneiden darf? Beziehungsweise warum darf man Jungen was abschneiden, wenn man Mädchen nichts abschneiden darf? Irgendwas ist da unlogisch, ich weiß auch nicht. Muss an mir liegen. Na, oder anders ausgedrückt, ich gehe mal davon aus, dass egal wie das Gesetz aussieht, wenn es dann mal irgendwann von einem Bundesverfassungsgericht geprüft werden könnte, von selbigem dann erst einmal die eine oder andere Klatsche bzw. Beschneidung von Politikern erreichen könnte. Ja. So, dann gab es die Knopörung, weil die Beschneidungsdebatte stößt nach Ansicht der Vizepräsidentin des jüdischen Weltkongresses, die Knobloch. Die Juden in Deutschland von den Kopf. In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung schreibt Knobloch, sie frage sich ernsthaft, ob dieses Land die Juden noch haben wolle. Selbstberufene Experten zögern mit ihrer Kritik an der Beschneidung die Fundamente der Religion in den Dreck, betonte die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Als Überlebende des Holocaust habe sie sich in der restlichen jüdischen Welt schon immer dafür rechtfertigen müssen, dass sie in Deutschland geblieben sei. Sie fordere Respekt und ein Mindestmaß an Empathie. Ja, das Mindestmaß an Empathie könnte man ja mal einfach mit den zu Beschneidenden haben, Frau Knobloch. Denen werden unnötige Schmerzen zugefügt. Na, sie selber musste sich ja nie irgendwelche Körperteile abschneiden lassen und schon gar nicht ohne Betäubung. Na, das ist so dreist, was die da abziehen. Na, plus, da gab es jetzt auch irgendwie heute früh einen Telepolis-Artikel, warum eigentlich die Muslime in der Debatte so überhaupt nicht zu vernehmen sind. Die Medien springen da nicht drauf an, ne? Das hatte ich ja auch. Na, nachdem die die Gerichtsentscheidung öffentlich wurde, hat es eine Woche gedauert, da hat sich dann irgendwie ein islamischer Verband, 10 Uhr haben wir nebenbei, ein islamischer Verband gemeldet, hat gesagt, das geht so nicht. Nur Pressereaktion keine. Dann kam irgendwie ein paar Rabbiner, haben sich zu Wort gemeldet und plötzlich großes Gebrüll in der Presse. Sagt mal Leute, geht's noch? Na, bei den Muslimen, da werden immerhin schon Kinder beschnitten, die selber auch sich äußern können. Bei den Juden, da werden 8 Tage alte Jungen beschnitten. Wo man ja durchaus die Frage stellen kann, ist das nicht eigentlich sogar schon eine Vergewaltigung? Müsste das nicht auf jeden Fall strafrechtlich verfolgt werden? Weil die Einwilligung können die Kinder unmöglich gegeben haben. Das geht nicht. Die sind überhaupt nicht einwilligungsfähig. Wenn die bei den Muslimen mit unter 14 Jahren nicht religionsfähig sind, dann sind es bei den Juden mit 8 Tagen definitiv auch nicht. Na, und jetzt stellt sich die Knoblauch hin und tönt rum. Ja, das geht doch aber nicht. Na, sag mal, geht's noch? Na, dann gab es auch die ZDJ-Meldung zu Berlin. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hält die vom Berliner Senat angekündigte Straffreiheit für Ärzte, die Beschneidungen vornehmen, nicht für ausreichend. Was wollt ihr denn noch? Dass Leute, die nicht beschnitten sind, wie es die Bibel fordert, auch getötet werden müssen? Gesteinigt geradezu? Dass Männer, die mit Männern wie mit Frauen liegen, genauso gesteinigt werden dürfen? Steht auch in der Bibel. Welche Teile von der Bibel wollt ihr denn noch alle einhalten? Na? Jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische. Wen wollt ihr alles umbringen? Sklavenhaltung und so weiter. Na, welche Forderungen stellt ihr denn noch alles Schönes? Ja, ihr sagt, Beschneidung ist ein ganz essentieller Teil eurer Religion. Ja, das finde ich ja großartig, dass ihr so essentielle Teile eurer Religion habt. Dass es aber Teile eurer Religion gibt, auf die ihr euch irgendwie nicht mehr bezieht. Die aber im selben Stück Papier drinne stehen. Na, hier, da Leute, die nicht beschnitten sind, die gehören nicht zum Club dazu, die dürfen umgebracht werden. Sklaven dürft ihr halten, dürft ihr umbringen, dürft ihr verkaufen, dürft ihr was weiß ich nicht. Ehebrecher dürft ihr steinigen. Na, macht ihr alles irgendwie nicht. Warum seid ihr der Meinung, dass ihr ausgerechnet bei Jungen an den Geschlechtsteilen rumschnibbeln müsst? Generalsekretär Stefan J. Kramer begrüßte den Schritt zwar als Signal zugunsten der Religionsfreiheit, die Zwischenlösung helfe aber nicht weiter, sagte er der Frankfurter Rundschau. Die jüdischen Beschneider könnten so Eingriffe vornehmen, müssten sich danach aber einer Einzelfallprüfung und möglicherweise einem Ermittlungsverfahren unterziehen. Ja, und? Ist das zu viel verlangt? Wenn eure Religion euch das doch so dringend vorschreibt, ihr absolut nicht ohne leben könnt, ja, dann müsst ihr auch hinnehmen, dass es durchaus mal zwischendurch ein bisschen unangenehm sein kann. Entschuldigung. Also das kann ich jetzt nur beim besten Willen nicht als unangemessen ansehen. Oh mein Gott, ich darf keine Menschen steinigen, ohne dass ich hinterher dann mal eine intensive Befragung von der Polizei bekomme. Ja, das ist so. Das handelt sich um Körperverletzung. Da müsst ihr euch mindestens mal rechtfertigen für. Ist das denn zu viel verlangt? Na, wenn jetzt irgendjemand hinkommt und jemanden umbringt, sagen wir mal jemanden jüdischen Glaubens, und der sich dann hinstellt und sagt, ja, aber mein Gott hat mir das befohlen, dann geht das in Ordnung, weil das ist ja religiös begründet, oder was? Sagt mal, merkt ihr noch was? Nein? Na, dann schön. Dann gab es die Rekündigung. Die Bundesregierung will den Streit um Beschneidungen zügig beilegen. Justizministerin Leuthauser Schnarrenberger teilte in Berlin mit, die Rechtsunsicherheit werde schnell durch eine bundesweite Regelung beseitigt, bei der ich mir ziemlich sicher bin, dass die Verfassungskonformität nicht positiv festgestellt werden wird. Aber hey, mit allen Mitteln gelte es zu verhindern, dass die Debatte den Antisemitismus Vorschub leiste. Zuvor hatte die jüdische Gemeinde zu Berlin die neuen Richtlinien des dortigen Senats kritisiert. Bla 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 bla. Ja, ne? So schnell wie irgend möglich. Ja, husch, fusch. Na, was bei husch, fusch rauskommt, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Da wird das Bundesverfassungsgericht eine Meinung zu haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Meinung nicht lautet, ja, das ist konform mit dem Grundgesetz. Weil das kann nicht konform mit dem Grundgesetz sein. Na, meine Religion schreibt mir vor, dass ich Politiker umbringen darf. So, zack. Ich will jetzt ein Gesetz haben, dass ich Politiker umbringen darf. Dass das nicht Mord ist. Das muss möglich sein, sonst wollt ihr mich hier nicht. Ach Mist, ihr wollt mich dann einfach nicht. Dann gab es Zenvarnula, Bundesarbeitsministerin Zensosola, schätzt das Armutsrisiko künftiger Rentnergenerationen erheblich höher ein als bislang bekannt. Nach Berechnungen ihres Hauses droht ab 2030 Arbeitnehmern, die weniger als 2500 Euro brutto im Monat verdienen und 35 Jahre Vollzeit gearbeitet haben, eine gesetzliche Rente unterhalb des Grundsicherungsbetrags von 688 Euro ginge laut blöd am Sonntag aus einem Schreiben der CDU-Politikerin an die junge Gruppe der Unionsfraktion hervor. Die junge Gruppe der Unionsfraktion sind im Zweifelsfall die unter 50-Jährigen, richtig? Ja, dann guckt man sich mal an, wo kommt denn das her, dass Renten in Zukunft, wenn sie denn überhaupt keinen Inflationsausgleich bekommen, viel zu niedrig sind. Vielleicht daher, dass der Rentenermittlungsbetrag immer weiter gesenkt wurde, unter anderem von einer rot-grünen und einer rot-schwarzen Regierung, die nichts Dringenderes zu tun hatten, als die Rentenraten zu senken, um Riester zu fördern. Riester ist übrigens gescheitert, weil da sind dann nämlich plötzlich die ganzen, wir legen das Geld einfach mal bei Banken, an Verfahren dummerweise daran gescheitert sind, dass die Banken implodiert sind. Huch, da gab es ja gar keine Zinsen. Na, also die kapitalgedeckte Bla-Versicherung ist genauso geplatzt. Können wir jetzt einfach zur Kenntnis nehmen. So, vorher haben wir aber das umlagefinanzierte gesetzliche System so weit umgebracht, dass es auch nichts mehr hilft. Ja, ach, Zensorsolas Vorschlag war dann eine Zusatzrente, die darin besteht, dass man selber quasi nochmal neben Riester noch eine zusätzliche Versicherung privat, kapitalgedeckt, bla bla abschließen soll. Wo soll denn das Geld herkommen? Ja, Handbewegung. Ach, daher. Ja, schön. Ja, vor allen Dingen irgendwie, man könnte ja auch einfach mal auf die Idee kommen, dass wenn in den nächsten 20 Jahren die Renten tatsächlich nicht inflationsangepasst werden, dass das dann böse wäre. Ja, ach. Übrigens, wenn wir schon mal irgendwie bei Inflationsanpassungen wären, wie wäre es denn mal mit einem Inflationsausgleich, Klammer auf, rückwirkend, Ausrufezeichen, Klammer zu, der Löhne und Gehälter? Na, wir haben hier einen so einen so gigantischen Niedriglohnmarkt, dank Hartz IV, dank Schröders Agenda, dass man da auch beim besten Willen schlicht nicht von leben kann. Ja, ach. Na, aber Zensorsola stellt sich hin und warnt. Oh. Dann gab es die Steuerschussrente, die von Bundesarbeitsministerin Zensorsola geplante Zuschussrente gegen Altersarmut, stößt auch in der Union immer mehr auf Kritik. Fraktionsvize Fuchs sprach in der Rheinischen Post von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die nicht mit dem Geld der Beitragszahler finanziert werden dürfe. Vor allen Dingen, ne, Beitragszahler. Was war doch gleich, was hat die Regierung doch gleich gerade letzte Woche beschlossen? Was, den Beitragssatz zu senken? Weil in Zukunft die Leute viel zu viel Rentengeld bekommen? Na, merkt ihr eigentlich, dass ihr euch da gerade selber ins Knie geschossen habt? Oder in den Fuß oder was weiß ich, irgendwelche Körperteile, die wehtun? Ihr habt euch gerade eure Geschlechtszelle abgeschossen. Ah, schön, ja. Dann könnt ihr euch, braucht ihr euch nicht mehr beschneiden lassen. Na, also, bäh? Na, auf der einen Seite senken wir den Rentenbeitragssatz, weil die sind ja viel zu viel, da ist ja viel zu viel Geld im System. Auf der anderen Seite tönen wir dann rum, ja, aber wir haben zu wenig Geld im System. Irgendwas habe ich da wohl verpasst. Ja, ich weiß, kurzfristig, langfristig. So, dann gab es auch am Montag die CED. Trotz aller Querelen, etwa in der Europolitik, hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Einigkeit der beiden Unionsparteien beschworen. CDU und CSU seien gute Schwestern, hätten aber ab und an unterschiedliche Meinungen. Weil es gibt dann nämlich eine christliche Einheitspartei Deutschlands. Die heißt dann auch nur so ähnlich wie das kennt Merkel noch. Ja, schön. Na, also so von wegen, ja, und die wären aber so eng zueinander, ja, nee, geht schon. Dann gab es die Kaudistanz, ebenso wie mehrere andere Unionspolitiker hat sich auch Bundestagsfraktionschef Gauder skeptisch zum Zuschussrentenmodell von Arbeitsministerin Zensorsola geäußert. Er halte eine Vermischung von Versicherungs- und Fürsorgeprinzip nicht für ein geeignetes Mittel zur Bekämpfung der Altersarmut, sagte Gauder der Recklinghäuser Zeitung. Dazu bedürfe es einer systematischen Grundlösung. FDP-Chef Rücktritt L. Rösler warnte in der Stuttgarter Zeitung vor einer weiteren Aushöhlung des Beitragssystems und Milliardenkosten. Die Aushöhlung des Beitragssystems, die nebenbei, ja, zugegeben, diese Regierung jetzt nicht betrieben hat, die habt ihr wann doch gleich angefangen, rückgängig zu machen? Ah, gar nicht. Wegen, weil geht ja mal gar nicht, ne? Ja, schön, Herr Rücktritt. Da machen Sie Ihre Fresse aber verdammt spät auf und verdammt unglaubwürdig. Na, und die Lösung wäre so einfach wie offensichtlich. Ja, man dreht die Beitragssätze hoch. Ja, so hoch wie nötig. Und dann bezahlt man einfach wieder mehr. Dann haben wir auch keine Altersarmut. Dann gab es Indu-Strom, habe ich aus den Nachdenkseiten geklaut, die das wiederum geklaut haben aus dem Deutschen Bundestag. Die Entlastung der Wirtschaft durch Vergünstigungen bei der Energiebesteuerung hat im vergangenen Jahr rund 4,3 Milliarden Euro betragen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hervor. Darin verweist die Bundesregierung darauf, dass es sich bei den Angaben noch nicht um die endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr handelt. In ihrer Antwort erklärt die Bundesregierung, dass den Unternehmen des produzierenden Gewerbes der sogenannte Spitzenausgleich bei der Energie- und der Stromsteuer ab 2013 nur noch dann gewährt werden soll, wenn diese ambitionierte Effizienzanforderungen erfüllen. Der Spitzenausgleich wurde nach Angaben der Regierung von Rot-Grün im Rahmen der ökologischen Steuerreform eingeführt. Oder anders ausgedrückt, Rot-Grün ist unter anderem dafür verantwortlich, dass wir Geld, dass wir alle, die wir Strom beziehen, Geld dafür bezahlen dürfen, dass Unternehmen weniger Geld dafür bezahlen, dass sie mehr Strom beziehen. Das finde ich großartig. Ich möchte gerne mehr Subventionen. Mittwoch habe ich mir dann den Merkentrück reingeklebt, weil Merkel offenbar auf Distanz zu Plänen von Sensorsola geht. Die Blöd-Zeitung berichtet unter Berufung auf Teilnehmer eines Treffens mit Unionsministern. Die Kanzlerin habe sich skeptisch über das Vorhaben geäußert. Sie wird mit den Worten zitiert, je besser sie die Zahlen kenne, desto stärker wüchsen ihre Zweifel. Ja, weil das funktioniert halt nicht, kapitalgedeckt, hallo Riester, hat nicht funktioniert, wird nicht funktionieren. Ja, man kann den Versicherungsunternehmen noch mehr Geld zuschachern. Das wird aber nicht dabei helfen, dass dann die Rentner irgendwas davon haben. Weil, warum sollte es auf einmal funktionieren? So, gestern gab es dann die Meldemittlung, weil im Bundesrat hat sich jetzt der Innenausschuss mit dem Meldegesetz befasst und festgestellt, so richtig Töfte finden sie das nicht. Ja, ach, und der Innenausschuss des Bundesrates empfiehlt jetzt dem Plenum des Bundesrates doch den Vermittlungsausschuss anzurufen. Die Regierung geht ja auch davon aus, das Ding kommt doch hoffentlich nicht durch den Bundesrat. Hilfe, wir wollen es ja nicht mehr. Ja, man kann sich auch lächerlich machen. Liebe Bundesregierung, ihr seid gerade schön dabei, euch lächerlich zu machen. Nicht, dass es irgendwie vorher nicht so gewesen wäre, aber ja. Dann gibt es hier noch die Wirtschaft, die EZ-Bankenaufsicht vom letzten Freitag. Die Europäische Kommission will der EZB weitreichende Kompetenzen bei der Bankenaufsicht übertragen. Die Europäische Kommission, demokratisch nicht legitimiert, will der EZB, demokratisch nicht legitimierte Bankenaufsichtsaufgaben übertragen. Das finde ich ist eine großartige Idee, aber die Legitimation könnte man vielleicht mal ein bisschen demokratischer tätigen. Aber hey. Binnenmarktkommissar Barnier sagte der Süddeutschen Zeitung, die Zentralbank solle künftig alle Geldinstitute der Eurozone kontrollieren. Länder außerhalb der Währungsunion könnten freiwillig mitmachen. Forderungen der deutschen Sparkassen und Volksbanken, nur die größten Banken zu beaufsichtigen, lehnte Barnier ab. Ja, also dann haben wir da eine neue Bankenaufsicht. Ob die irgendwelche Zähne hat, ist dann die andere spannende Frage. Am Samstag gab es dann die Ärztehonorare, weil die niedergelassenen Ärzte nämlich, also da gab es irgendwie eine offizielle Schlichtung zwischen Ärzten und Krankenkassen. Die Krankenkassen wollten weniger Geld bezahlen, die Ärzte wollten ganz viel mehr Geld bekommen. Da haben sie sich natürlich nicht einigen können. Und die Ärzte sind jetzt stinkig und drohen damit, dass sie irgendwelche Protestaktionen ab nächste Woche machen. Was auch immer jetzt irgendwelche Protestaktionen sind, die nur den Krankenkassen, aber nicht den Patienten wehtun sollen. Im Zweifelsfall werden die so Dinge machen wie ihre Praxis zu und dann wird es nämlich den Patienten wehtun. Und dann werde ich nämlich stinkig, wenn ich eine Arztpraxis dringend brauche und die nicht geöffnet hat. Dann werde ich stinkig und zwar nicht auf die Krankenversicherungen, sondern auf die fucking Ärzte. Na? Ich meine, die Ärzte, die kriegen ja schon richtig dicke viel Geld. Alle zusammen. Das versickert dann irgendwo in den kassenärztlichen Vereinigungen. Und bei den Ärzten am Ende kommt da nicht mehr genug an. Ja, Entschuldigung, wer ist eigentlich für die kassenärztlichen Vereinigungen zuständig? Hint, ich als Patient nicht. Und dass die Krankenversicherung da irgendwas mit zu tun hätten, wäre mir auch neu. Meines Wissens sind das Selbstorganisationseinheiten von Ärzten. Ja, und wenn die Ärzte sich untereinander nicht so organisiert kriegen, dass sie alle genug Geld davon kriegen, von dem großen Tupf. Ja, Entschuldigung, da fühle ich mich so überhaupt nicht für zuständig. So, am Sonntag gab es dann Portugal. Portugal wird die vereinbarten Sparziele nämlich möglicherweise nicht erreichen, geht aus einem Expertenbericht an den Haushaltsausschuss des Parlaments hervor. Darin heißt es, mit den geplanten Sparmaßnahmen könnte das Staatsdefizit auf 6,7 bis 7,1% gesenkt werden, vereinbart waren 4,5%. Weil im Zweifelsfall, hey, sie sparen knallhart, aber nachdem die Prozente ja vom Wachstum irgendwie sowas sind und dummerweise mit dem Sparen die Binnenwirtschaft implodiert. Ja, natürlich hilft Sparen nicht gegen die Krise. Im Gegenteil. Aber schön, dass Portugal jetzt auch auf die harte Tour lernen darf. Dann gab es die Frabank. Angesichts der von Zahlungsunfähigkeit bedrohten Hypothekenbank CIF hat der französische Premierminister Ayrault versichert, das Finanzsystem des Landes sei insgesamt stabil. Oder anders ausgedrückt, in Frankreich implodiert gerade eine Bank. Ja, schön. Gesellt euch zur Hypo-Real-Estät, da ist noch Platz. So, am Dienstag gab es dann die Spardrohung. Die Bundesregierung hat das Euro-Krisenland Griechenland erneut zur Einhaltung aller Spar- und Reformauflagen aufgefordert. Weil, hey, ihr seid immer noch nicht pleite. Ihr müsst noch mehr sparen. Na, da merkt auch irgendwie keiner mehr, dass das nicht funktioniert. Ich finde es so dreist, was die Regierung da abzieht. Ne? Ich meine, jeder, der irgendwie ein bisschen Wirtschaftsahnung hat, kann auf die Idee kommen, dass aus einer Krise raus man übrigens nicht durch Sparen kommt. Vor allen Dingen, weil Sparen ja nicht heißt, dass man irgendwie mehr Geld beiseite legt, sondern Sparen heißt, man gibt kein Geld mehr aus. Ja, wenn man kein Geld mehr ausgibt, wie soll dann eine Wirtschaft noch funktionieren? Ja, bei Staaten, die funktionieren übrigens nicht wie die schwäbische Hausfrau. So, dann gab es DIW-Fehlungen. Deutschland kommt nach Einschätzung des Chefs des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Gerd Wagner, in den kommenden Jahren nicht um Steuererhöhungen herum. Grund seien schnell wachsende Sozialausgaben und der Investitionsbedarf, vor allem in Bildung, sagte Wagner am Rande eines Wirtschaftskongresses. Wegen der schrumpfenden und älter werdenden Bevölkerung würde nach 2020 die Sozialleistungen sehr teuer. Er plädiere dafür, Menschen mit hohem Einkommen bei den Steuern stärker heranzuziehen. Ich finde es ja mal schön, dass auch dem DIW-Chef auffällt, dass es so nicht weitergehen kann. Nicht, dass irgendwie Schwarz-Gelb oder überhaupt irgendeine liberale Regierung da irgendetwas tun wird, aber versuchen kann man es mal. Dann gab es ein GKV-Plus, weil die gesetzliche Krankenversicherung im ersten Halbjahr einen Überschuss von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet hätte. Und das wäre auf den guten Arbeitsmarkt und gestiegene Löhne zurückzuführen. Komisch, da muss ich irgendwas verpasst haben, dass die Löhne gestiegen wären. Außerdem seien die Ausgabenzuwächse unter den Erwartungen geblieben. Den Angaben zufolge verfügen die gesetzlichen Krankenkassen über Reserven in Höhe von rund 22 Milliarden Euro. Alle zusammen und vor allen Dingen der Gesundheitsfonds. Das ist nicht Geld, was irgendwo bei einzelnen Krankenkassen rumliegt. Könnt ihr euch mal ganz sicher sein, das Geld haben die nicht einfach so zur freien Verfügung. Mal ganz davon abgesehen, die Ausgaben von gesetzlichen Krankenversicherungen sind gesetzlich übrigens zu irgendwas größer 90% geregelt. Ja, aber wenn wir das als einen riesengroßen Haufen immer darstellen, dann sieht das nach jeder Menge Geld aus. Ja, und wie viele Milliarden hat der Staat jetzt an Mehreinnahmen gemacht in der Zeit? Ich möchte mal wetten, es ist ein größerer Topf. Ja, wie war das? 8 Milliarden Steuerplus? So, dann gab es die OECD-Rezesswartung. Deutschland wird nach Einschätzung der OECD im zweiten Halbjahr in eine leichte Rezession abrutschen. Für das dritte Quartal prognostizierten die Volkswirte der Internationalen Wirtschaftsorganisation einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von 0,1%, im Schlussquartal sogar ein Minus von 0,2%. Auf ein Jahr hochgerechnet sind es minus 0,5 bzw. minus 0,8%. Für das Gesamtjahr erwartet die OECD in den Konjunkturausblick nur noch ein Wachstum von 0,8%. Im Frühjahr hatte die Prognose für Deutschland noch bei 1,2% gelegen. Oder anders ausgedrückt, dadurch, dass Deutschland jetzt alle anderen Länder in der Eurozone dazu zwingt, kein Geld mehr auszugeben, funktioniert das mit dem exportorientierten Land nicht, weil wenn niemand mehr etwas kauft, dann kommt auch kein Geld mehr in die Kasse. Dann müssen wir sparen. Wir sparen noch nicht genug. Wir sind noch nicht pleite genug. So, und dann gab es gestern noch die Lohnsenke. In mindestens jedem zweiten EU-Staat droht 2012 ein Rückgang der Reallöhne, geht aus dem in Düsseldorf vorgelegten europäischen Tarifbericht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Beschäftigte in 16 der 27 EU-Staaten seien betroffen. Besonders drastisch sei die Entwicklung in Südeuropa. Das sind die Länder, die sparen, kostet es, was es wolle. Übrigens, wer weniger Reallohn hat, hat weniger Geld zum Ausgeben. Das wiederum ist schlecht für die Wirtschaft. Das wiederum ist schlecht für den Staat, weil wenn die Wirtschaft kein Geld einnimmt, gibt es auch keine Steuern. Wo keine Steuern reinkommen, da sind die Staatshaushalte dann übrigens nicht so gut dran. Da müssen die noch mehr sparen, damit dann die Löhne noch weniger werden, damit man dann noch weniger Steuern reinbekommt. Das ist übrigens, wenn man das knallhart durchzieht, ein ziemlicher Teufelskreis, aus dem man nur rauskommt, indem man irgendwann sagt, so und jetzt haben wir die Schnauze voll. Jetzt geben wir mehr Geld aus. Aber bis die Idee irgendwo ankommt, das wird noch dauern. Dann gibt es die EZ-Bonds bzw. EZB-Kauf. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat sich nämlich für den Ankauf weiterer Staatsanleihen ausgesprochen. EZB-Chef Draghi erklärte nach der Sitzung in Frankfurt am Main, das Programm werde es ermöglichen, Störungen an den Anleihemärkten anzugehen und Geldpolitik im Euroraum zu sichern. Allerdings müsse die Politik den Weg der Haushaltskonsolidierung und der Strukturreformen fortsetzen. Tja, schade aber auch. Na, oder anders ausgedrückt, die EZB macht jetzt Euro-Bonds. Was mir nicht bekannt ist, gab es zumindest auch keine Eilmeldung, dass Frau Merkel dann urplötzlich abgelebt wäre, weil hatte sie nicht mal irgendwo verkündet, dass es das nicht gebe, solange sie am Leben sei? Ja? Das sind Eurobonds übrigens. Ne? Die EZB kauft schlicht und ergreifend Anleihen, Staatsanleihen auf die Märkten. Das Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, wir haben Eurobonds. Aber die gibt es ja nicht, solange Merkel am Leben ist. Die Meldung, dass sie verstorben ist, muss ich glatt übersehen haben. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik von Amy Steinberg, wie auch immer. Exactly heißt es, ist 4 Minuten 42 lang und habe ich mal irgendwann gefunden bei Garageband.com. Nachdem es Garageband.com nicht mehr gibt, weiß ich noch gar nicht, wo ich da hinlinke, aber egal. Kriegt ihr dann jedenfalls auf die Ohren, gefolgt von Volker Piespas, der am 28. August die Zuspitzung aus deren Podcast rausgehauen hatte. Das ist dann 2 Minuten 43 lang. Und Doofrind habe ich ja letzte Woche schon zitiert. So, und dann, daran kann ich mal gucken, ob hier alles grün ist. Und schon mal sagen, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf und in die Ohren bekommen zu haben. Für den zugegeben nicht sonderlich wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen zu wollen. Könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr eine korrekt frankierte E-Mail an compiblog@gmail.com adressieren könntet. Ihr könntet auch einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 337 Teil 2 einstellen. Mit einem Flugzeug über mich fliegen ist kein Feedback. Oder ihr könntet auch einen Tweet, den ihr dann wiederum auch korrekt frankiert an Kompott adressieren könntet, verschicken. Oder eine Rezension bei iTunes oder mich bei Google Plus erwähnen oder so. Und dann sage ich viel Spaß mit Exactly von Amy Steinberg und dem Herrn Piespas und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
Enormous force, so when you look at me just right, you'll see a spark of the source. words I speak by singing with me. Peace, love, free. 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 Peace, love.
WDR 2
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Und wieder darf ich lesen, dass sich die griechische Schuldenkrise im nächsten Monat dramatisch zuspitzt. Wie spitz kann so eine Krise eigentlich werden? Ein besonderes Phänomen der permanenten Zuspitzung ist die gleichzeitige Abstumpfung. An vorderster Front stehen da CSU-Politiker, die sich bekanntlich von Haus aus zu den abgestumpftesten Lebewesen des Planeten zählen dürfen, obwohl sie nicht mal bis drei zählen können, wie sie mit ihrer Bayerischen Landesbank eindrucksvoll bewiesen haben. CSU-Politiker, die mit dem Geld, das sie bei der Bayerischen Landesbank versenkt haben, die Griechen im Alleingang hätten retten können, fordern nun endgültig, dass die Griechen endlich den Euro verlassen soll. Denn dann wird selbstverständlich alles gut. Am Tag nach dem Grexit genannten Griechenaustritt kommt nämlich der Weihnachtsmann persönlich und löst die Schuldenprobleme der restlichen Euro-Länder. Könnte mir der CSU-Generalsekretär Doofbrind bitte mal erklären, was dadurch besser werden soll, dass die Griechen wieder die Drachme einführen? In Bayern mögen die Uhren ja anders und die Politiker nicht ganz richtig ticken. Aber selbst der bayerische Stammtisch dürfte Probleme haben, mir folgende Frage zu beantworten. Wenn jemand seine Schulden nicht zurückzahlen kann, welche Rolle spielt es dann, ob er sie in Euro, in Drachmen oder in Kartoffeln nicht zurückzahlen kann? Wenn der Schuldner pleite ist, verliert der Gläubiger sein Geld. Dieses Naturgesetz wollen die Banken und Anleger, die sich an den griechischen Staatsanleihen jahrzehntelang dumm und dämlich verdient haben, einfach nicht akzeptieren. Von dem ganzen Geld, das wir angeblich den Griechen jetzt hinterherwerfen, kommt doch in Griechenland gar nichts an. Es geht nur darum, das Schneeballsystem der Banken aufrechtzuerhalten. Die Griechen selber, die sparen sich seit 2 Jahren auf Befehl der Troika zu Tode. Sie haben die Ausgaben des Staates drastisch gesenkt. Und was ist passiert? Das zu stopfende Haushaltsloch wird immer größer, weil dank der Sparmaßnahmen die Wirtschaft zusammengebrochen ist und jetzt die Einnahmen des Staates schneller sinken, als man die Ausgaben kürzen kann. Und unsere Lederhosenpolitiker, die verlangen, dass die in einer befohlenen Abwärtsspirale dahintaumelnden Griechen jetzt aber endlich mit den Reformen ernst machen müssen. Wie durchgeknallt diese CSU-Politiker sind, erkennt man daran, dass ein Wirrkopf wie Außenminister Westerwelle plötzlich als Stimme der Vernunft gelten muss, wenn er ihnen diplomatisch verklausuliert zuruft: Haltet endlich die Goschen, ihr Deppen! Bis neulich.